Hallo Martin, ich schicke dir die allerherzlichsten Grüße aus Berlin, heute Aufnahmetag 19. September.
Hallo Julia. Ja, Grüße aus Stuttgart.
Ja.
Ja, ne, heute diesmal nicht so früh. Letztes Mal hatten wir relativ früh aufgenommen. Heute sind wir irgendwie am frühen Abend mal unterwegs. Eine
Heute sind wir
ungewöhnliche
am frühen
Zeit.
Abend. Oder? Ja.
Ungewöhnliche Zeit für uns zum Aufnehmen. Haben wir, glaube ich, so
Ja,
noch nie
und
gemacht, glaube ich.
ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, der Herbst hat angefangen und wir sind schon ganz schön am Rotieren und haben gerade schon in unserem ganz mini kurzen Vorgespräch beschlossen, dass wir heute nicht die ganz großen politischen Themen wälzen, obwohl es natürlich, das wissen wir, sehr viele gibt, zu denen wir sicherlich auch sehr viel sagen könnten. Aber wir sind gerade auch so ein bisschen, ja, müde? Ich weiß nicht.
Ja, also ich glaube, müde sind wir beide. Aber ich glaube, die großen politischen Themen, wir haben viele Veranstaltungen jetzt oder Podcast-Aufzeichnungen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und da werden auch die dicken politischen Bretter gebohrt. Und da können wir ja beim nächsten Mal auch so ein bisschen drüber erzählen und auch nochmal so ein bisschen die Perspektive, die wir da eingenommen haben oder die Perspektiven, die wir da wahrgenommen haben über die großen Themen, die gerade vor allem auch im politischen Berlin irgendwie unterwegs sind, können wir da auch nochmal ansprechen. Heute haben wir gesagt, machen wir das mal ein bisschen anders. Es gibt nämlich auch noch andere Themen, über die man auch mal gut sprechen kann. Und dann haben wir gedacht, komm, schauen wir doch mal uns ein paar andere Themen an. Mit dem Wissen natürlich, es sind gerade sehr, sehr viele aktuelle politische Sachen, die auch am Brennen sind gerade, die gerade wirklich rauf und runter diskutiert werden. Die haben wir nicht vergessen, aber die gibt es einfach ein anderes Mal oder einem anderen Kanal einfach.
Oder es gibt ja auch diverse kluge Menschen, die sich auch damit gerade beschäftigen. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen ausbrechen. Ich habe zwei kleine Schlagzeilen mitgebracht. Ich weiß nicht, hast du auch eine Schlagzeile mitgebracht?
Ich hab zwei Schlagzeilen mitgebracht, aber fang du doch mal an.
Ja. Seeotter in Kanada. Wie Seeotter an Kanadas Pazifikküste helfen. Also ganz kurze Geschichte. Ich habe gestern, glaube ich, oder vorgestern im Radio war so ein ganz langer Bericht über die sogenannte Haida Nations in Kanada. Das ist jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Wie heißt denn das? Die originären Menschen, die da gelebt haben. Oh, wie heißt das denn? Martin, das können wir nicht rausschneiden, aber wie heißt das denn? Die, man sagt nicht mehr, sondern man sagt jetzt
Natives einfach irgendwie.
Nate, okay.
Sagen wir mal
gut.
Natives.
Also, gut, also das war so ein
indigene
Volk, was
Völker
so lange.
Vielleicht.
Indigene Völker, vielleicht
indigene
sagt man,
Völker.
Ja. Oh Gott, peinlich, peinlich, peinlich. Auf jeden Fall habe ich da einen Bericht gehört und es ging sehr viel über Kanada und es ging auch darum, dass der Seeotter Anfang des 20. Jahrhunderts fast komplett ausgerottet war, weil die Menschen das Fell so toll fanden und ne, der Mensch, alles, was er toll findet, muss er dann irgendwie jagen und haben. Und gab es fast keine Seeotter mehr. Das Problem war dann, der Seeotter frisst Muscheln und vor allen Dingen Seeigel. So. Und die Seeigel wiederum fressen gerne Tang und Algen. So. Und kein Otter, viele Seeigel, wenig Tang und Algen. Schlecht fürs Ökosystem. So. Ne? Man sieht wieder so, also was ich daran einfach toll finde an der Geschichte, ist zu sehen, der Mensch denkt nur daran, will ich haben, ist toll, ist niedlich, brauche ich. Und was das aber sozusagen für eine Kettenreaktion im Ökosystem auslöst, ne? Bis der Mensch das versteht und dann vielleicht wieder reparieren kann oder nicht, das ist dann wieder eine andere Frage. Auf jeden Fall, jetzt gibt es wieder Seeotter im Westen Kanadas und man kann tatsächlich einfach sehen, wie sozusagen sich das auch ökonomisch niederschlägt. Also die Fischer, die hatten erst Angst, so der frisst jetzt wieder alles weg und unsere Muscheln und Seeigel. Aber es kommen sozusagen mehr Touristen. Dadurch, dass das Ökosystem wieder heiler ist sozusagen, wird auch genug gefangen. Also es ist alles ganz wunderbar, seit es diesen Seeotter wieder gibt. Und das fand ich einfach eine schöne Geschichte, wenn man dann auch wirklich so sehen kann, das ist schon schlau, wie das alles gemacht ist in diesem Ökosystem. Ne? Also, und das macht was aus, wenn man einen Stein sozusagen rauszieht.
Wenn sich das alles im Gleichgewicht hält, ne, dann ist das irgendwie alles gut. Voll schön. Also Seeotter, ich habe gerade ein Bild vor mir, die sind ja unglaublich,
ja,
unglaublich süße Viecher.
Die sind total süß.
Ah, schön. Ah, schön.
Ja,
ja, ich habe hab eine Schlagzeile, die in die geht überhaupt nicht in die Richtung. Andrang aufs Oktoberfest. Oktoberfest geht jetzt wieder
ist nicht
los.
süß.
Hat auch was von Zirkus, so ein bisschen. Oder von Wildnis teilweise, was da irgendwie los ist. Es wird jetzt ein Rekordjahr wieder erwartet, also irgendwie deutlich über 6 Millionen Leute. Die Preise sind anscheinend, also ich bin ja überhaupt kein Oktoberfestgänger, mich kann man damit absolut jagen. Also mich wirst du bei sowas, bei so einem Volksfest niemals antreffen.
Nee, mich auch nicht. Wir
Also
werden uns nicht treffen.
wir
Nee.
treffen uns da definitiv nicht. Die Preise sind anscheinend um 6% gestiegen, also weniger als die Inflation. Das war die gute Nachricht in dem Artikel. Aber eine Maß kostet jetzt anscheinend zwischen 13 und 15 Euro, irgendwie sowas, was schon auch ein stolzer Preis ist. Fand ich nur mal wieder, fand ich der in dem Bericht, natürlich sieht man auch wieder Söder da stehen mit dem Maßkrug, der das natürlich auch nutzt als politische Bühne, ist klar. Das soll es gewesen sein zum Oktoberfest. Es geht wieder los und es geht jetzt, wie lange geht das eigentlich immer? 3 Wochen? Irgendwie
Drei
sowas?
Wochen, glaube ich. Ich glaube, es geht länger diesmal,
Okay.
weil alle was nachholen müssen. Nein, ich will das auch gar nicht. Es ist immer schwierig, glaube ich, solche Feste, ist ja auch genau wie mit Karneval, die wirklich ja in bestimmten Regionen einfach auch Kulturgut sind. Das möchte ich auch überhaupt gar nicht verurteilen, nur weil ich nichts damit anfangen kann. So, ich finde natürlich bestimmte Dinge irgendwie sehr unpassend. Also diesen unfassbaren Alkoholkonsum, finde ich schon krass, dass man da jetzt auch noch irgendwie so ein Fahrgerät hinstellt, wenn alle besoffen irgendwie in dieses Ding steigen. Das kann irgendwie, glaube ich, nicht gut sein. Aber gut, aber was ich immer am krassesten finde, ist, dass manche Besucherinnen und Besucher des Oktoberfestes sich offensichtlich nicht schade genug dafür sind, dahin zu rennen, wenn das aufgemacht ist. Also dieses, das ist für mich immer so symbolträchtig, so dieser Sprint der Ersten, die dahin rennen ins Bierzelt, als wenn es irgendwie keinen Morgen gäbe. Und da frage ich mich, an dieser Stelle frage ich mich dann tatsächlich so, bei allem, was um uns herum gerade passiert, ein Sprint zum Bierzelt. Also mir geht es um den Sprint, ne?
Ja, vielleicht ist
naja,
es.
Gut, also.
Vielleicht kann man es, ist es kein Sprint hin, sondern eine Flucht vor dem Alltag. Und
ja, das ist
es
schön
muss ein, es
ausgedrückt.
Muss,
das stimmt auch vielleicht, ja.
Vielleicht
Ja.
ist es eher sowas.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, ich möchte es, also, ne, ich gönne jedem den Spaß, aber so, ja.
Es ist ganz lustig, ich habe jetzt erst, weil du gerade sagst, wegen diesem Sprint, ich habe erst, war ich im Wald spazieren und da kam mir ein Jogger zweimal entgegen. Das war so ein Rundkurs, irgendwie sowas. Und mir ist irgendwie die Idee gekommen, weil der möchte nicht schnell irgendwo hinkommen, sondern der möchte schnell irgendwo wegrennen. Der war auf der, der wollte nicht ankommen, der Kollege war auf der Flucht. Also irgendwie von der Art und Weise, wie er gelaufen ist, irgendwie hatte ich das Gefühl, der rennt weg.
Naja, gut, aber ist ja vielleicht auch, jeder braucht wahrscheinlich auch so seine Fluchten und ihre Fluchten, ne? Ob das jetzt in den Wald, in die Stille, ins Laufen, ins Langsamwerden, keine Ahnung.
Oder ins Bierzelt ist in dem Moment.
Ins Bierzelt, ins
sich
Computerspiel.
In eine Tracht werfen und raus und den Alltag vergessen, ist vielleicht für 6 Millionen Besucher genau das Ding. Das passt so ein bisschen so, war jetzt gar nicht beabsichtigt, aber manchmal passieren Überleitungen einfach. Eine schöne Überleitung, Spiegelartikel, leider auch hinter der Paywall. Aber man kann es ja sagen, man hat mir den Artikel zukommen lassen, irgendwie auf dubiose Arten und Weisen. Überschrift ist, zu essen gibt es Pommes, Burger und Pizza, was anderes geht oft nicht. 120 Marathons in 140 Tagen. Die gute Joyce Hübner möchte einmal die deutsche Grenze ablaufen, das sind 5400 Kilometer. Das ist auch so eine Quizfrage. Wie lange sind die deutschen, oder wie lange, welche
Stimmt.
Strecke hat die deutschen Grenzen? Ich hätte irgendwas so unter 5000 gesagt irgendwie. Aber 5400 Kilometer circa sind das, und sie möchte da bis, ich glaube, Mai nächsten Jahres, möchte sie das irgendwie geschafft haben.
Chapeau.
Frage stellt sich natürlich, 120 Marathons in 140 Tagen, was macht die Gute in diesen 20 freien Tagen? Aber fand ich ganz nett. Unglaublich krasse Leistung. Ich glaube, wer überhaupt mal einen Marathon gelaufen ist, weiß, was für Schmerzen da auf einen warten, was der Körper da. Ich bin noch nie einen kompletten Marathon gelaufen. Das Weiteste waren mal, also Halbmarathon bin ich tatsächlich ein paar Mal gelaufen. Das war auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da war ich eigentlich ganz gut in Form und da wollte ich eigentlich dann eher die Zeit verbessern vom Halbmarathon. Und einmal habe ich gedacht, hey komm, so ein ganzer Marathon, das wäre auch was. Habe dafür trainiert und habe dann aber so ab Kilometer 30 gemerkt, also war nicht in einem Wettkampf, sondern bei Kilometer 30 habe ich dann gemerkt, das ist es nicht. Also dann hat mir wirklich alles so arg wehgetan, dass dann irgendwie so ein paar Gehirnzellen haben sich dann zusammengeschalten und haben gesagt, du Martin, lass das mal lieber sein. Das fühlt sich jetzt gerade so an, als wenn da Sachen kaputt gehen. Und deswegen habe ich das wirklich nie gemacht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Ich glaube es nicht, aber vielleicht kommt es irgendwann.
Wenn du in die Midlife-Crisis kommst, dann kommt das vielleicht. Siehst du, ich bin in der Midlife-Crisis und habe noch nicht einmal den Gedanken daran verschwendet, dass ich einen Marathon laufen könnte.
Lass es, lass es. Ich habe mal gehört, das Training für den Marathon ist sehr gesund. Der Marathon an sich ist nicht wirklich gesund. Und wenn man auch weiß, wie der Marathon entstanden ist, der gute Soldat ist gestorben. Also ich glaube nicht, dass das, Aber noch ein kleiner Fun-Fact, weil wir wollen ja auch ein bisschen Wissen weitergeben. Der Marathon ist übrigens immer die letzte Veranstaltung im Leichtathletik-Segment bei den Olympischen Spielen oder bei den Weltmeisterschaften.
Ja.
Das ist immer das aller, quasi zeitlich gesehen, das Letzte, was stattfindet. Marathon der Herren. Ja. Die Frauen dürfen immer ein bisschen früher starten.
Muss man natürlich auch dazu sagen.
Muss man auch immer sagen dazu. Nur als kleiner Fun Fact habe ich jetzt erst bei einem Quizspiel gelernt.
Ja, und die Überschrift hattest du ja auch von dem Artikel, da ist schon auch mal eine Pizza drin, wenn man dann so viel läuft, ne? Also ich glaube, die wird dann ganz gut verbrannt, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon beim Thema Sport. Wir wollten ja heute auch so ein bisschen über Sport reden. Ich habe noch eine Schlagzeile, die ich heute unbedingt noch loswerden will, weil ich mich da wahnsinnig drüber aufgeregt habe, aber die können wir auch nach hinten schieben. Ich möchte es bloß nicht vergessen. Aber weil wir jetzt schon beim Sport sind.
Ja.
Weil... Es ist ja viel passiert in den letzten Wochen zum Thema Sport, auch seit unserem letzten Gespräch. Zu deiner großen Freude und also zu deiner unbändigen Freude und auch meiner Freude, ehrlich gesagt, ist die deutsche Nationalmannschaft im Basketball Weltmeister geworden. Also habe ich wirklich auch die letzten Spiele mit großer Freude geguckt. Das ist so ein Thema. Dann müssen wir über Fußball und DFB sprechen. Ich glaube, da ist ja auch einiges los, da gerade in Frankfurt im Hauptquartier. Möchte ich gerne mal Mäuschen spielen. Und dann hast du mich ja sehr inspiriert mit deinem Mediathek-Tipp zur Schiedsrichter-Doku. Das ist mein Sportpaket, was ich mitgebracht habe. Wo möchtest du da einhaken?
Lass uns doch mit den Basketballern einsteigen. Passt auch so ein bisschen. Einmal ist es der großartigste Sport der Welt. Und ich finde,
der auch Basketball spielt.
Ja, es ist einfach der spektakulärste Sport und das sage ich jetzt einfach mal ganz unparteiisch und objektiv.
Genau.
und zwar, das passt ein bisschen zu meinem Mensch der Woche. Dennis Schröder, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, ist 30 geworden. Jetzt am Sonntag und hat auch einen neuen Vertrag. Also das ist schon ein bisschen länger klar. Er spielt jetzt in Toronto bei den Toronto Raptors, ist dort von den LA Lakers hingewechselt und ja, Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden. Unglaublich. Ich habe jetzt mal überlegt, ich spiele Basketball, seitdem ich 12 bin. Ich bin jetzt 38, das heißt, seit 26 Jahren verfolge ich aktiv Basketball.
Deine Knie schreien gerade vor Schmerzen auf, während du das sagst.
Die schreien auch, wenn ich das nicht sage. die höre ich immer ganz leise im Hintergrund. Nein. jedenfalls seit 26 Jahren verfolge ich diesen Sport, bin großer Fan, habe da wirklich sehr viel mitgemacht und bin total dankbar. Ich durfte die komplette Karriere von Dirk Nowitzki mitverfolgen. Ich habe Michael Jordan noch im Fernsehen jedenfalls sehen können. Kobe Bryant, für mich einer der besten Basketballspieler, seine komplette Karriere bis hin zu seinem tragischen Unfalltod mitmachen dürfen. Spieler wie LeBron James irgendwie, die jetzt auch mit 38, 39 immer noch übers Feld rennen. Wahnsinn. Ich bin da sehr dankbar, dass ich da das miterleben durfte. Ich habe mir bloß nie zu träumen gewagt, dass Deutschland mal Weltmeister werden wird. Und jetzt ist es soweit gewesen. Wahnsinn. Also die 8:0, unglaublich stark besetztes Feld. Natürlich kann man jetzt sagen, es waren jetzt nicht die Superstars dabei und es gab viele ziemlich krasse Geschichten noch neben der deutschen die da erzählt wurden. Also jetzt viele haben zum Beispiel nicht mitgekriegt bei Serbien. Krasse Tragödie dort auch passiert. In einem, glaube ich, Vorrundenspiel war es oder war es in der Zwischenrunde. Also so, jedenfalls waren in dem Spiel hat einer der serbischen Spieler einen Ellbogen abgekriegt. Daraufhin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Folge war eine Nierenversagen. Eine Niere musste entnommen werden und der Gute wird jetzt wahrscheinlich nie wieder Profisport betreiben können. Also auch sehr tragische Geschichten, die da am Rande von so einer Weltmeisterschaft auch passieren. Ja, aber nichtsdestotrotz, das war die Leistung der deutschen Basketballer war historisch. Das gab es noch nie, sowas. Und umso trauriger ist so ein bisschen, dass das fast ohne mediale Aufmerksamkeit oder ohne Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit passiert ist. Sehr, sehr schade.
Also ich kenne mich ja also überhaupt nicht aus. Also ich habe zwar auch neben dir noch eine sehr gute Freundin, die schon auch seit ihrer frühesten Jugend Basketball spielt und mit der ich dann ein bisschen im Kontakt stand während der Spiele. Ich kenne mich mit den Regeln überhaupt auch nicht aus und gar nichts. Aber ich fand es unfassbar energetisch, diese Spiele zu sehen und vor allen Dingen so mit Blick auf die. Man vergleicht es dann ja doch immer so ein bisschen, weil jetzt gerade diese großen Enttäuschungen auch im Fußball sind, also sowohl im Herren- als auch im Damenfußball. Ich fand diese Teamleistung beim Basketballteam einfach gigantisch. Also das war, also selbst für mich als Laien war das irgendwie wahnsinnig spannend zu beobachten, welche Kombos sozusagen da auch gerade, also welche gut funktionieren miteinander, wie die aufeinander eingespielt waren, dass jeder bei jedem Spiel jemand anders aus dem Team geleuchtet hat. Also es war nicht immer nur auf zwei Leute ausgerichtet, sondern in dem einen Spiel haben die einen geleuchtet, in dem nächsten Spiel haben die anderen geleuchtet. Und das war so ein, das war so, das so ein Zusammenspiel. Das fand ich wirklich eine Freude, einfach das zu sehen und einfach auch dieses Schnelle und diese Leistung und dieses auch den Trainer finde ich einfach grandios. Also mir dieses Bild dann zum Schluss irgendwie, ich weiß nicht, manche haben es vielleicht gesehen, da wurde er so aufgenommen, wo er wirklich irgendwo in so einer Halle irgendwo auf dem Boden hockt, die Brille vom Auge hat, man ihm die Erschöpfung und die Freude und die also die Tränen alles gleichzeitig und das war einfach wirklich toll. Also es war ein richtig, richtig schönes Sporterlebnis.
Es hat mich so ein bisschen, also Gordon Herbert, der Trainer, der ist dann so zu Boden gesunken und saß da und wirklich, der sah aus wie ein Nervenzusammenbruch so ein bisschen. Es hat mich sehr erinnert an die Szene mit Dirk Nowitzki, als die Dallas Mavericks NBA-Champion geworden sind. Da war klar, dass er MVP wird, also der Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler der Serie. Und er ist sofort aus der Halle raus in die Kabine gegangen und hat sich alleine da hingesetzt. Weg von der Kamera, um diesen Moment einfach irgendwie das zu realisieren, was da passiert. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Parallele, weil ich glaube, der war einmal fertig. Das war unglaublich Druck und Anspannung, was da auf ihm, auf Herbert lastete. Aber der musste das auch erstmal realisieren, was er da geschafft hat. Ne? Und das war schon ziemlich krass. Übrigens eine sehr spannende Diskussion, die gerade in Amerika losbricht dazu. Der NBA-Champion, also die NBA ist ja die Liga in Nordamerika, das heißt USA und Kanada zusammen, und die nennen sich World Champion. Also der NBA-Champion ist der World Champion und amtierender NBA-Champion sind die Denver Nuggets.
Okay.
Und jetzt ist die Diskussion, wer ist denn der eigentliche World Champion? Ist das jetzt Deutschland oder sind es die Denver Nuggets? Ja? Und es ist total typisch, dass es ein amerikanisches Ding ist. Das war ja auch der Sprinter Noah Lyles, heißt der, der bei den Weltmeisterschaften jetzt über 100 und 200 Meter Weltmeister geworden ist, ein Staffelweltmeister geworden ist. Der hat auch gesagt, der hat diese Diskussion aufgemacht, hat gesagt, er ist Weltmeister. Er hat sich mit den Besten der Welt gemessen und er findet es immer komisch, wenn sich NBA-Spieler als Weltmeister bezeichnen. Sagt, das ist die USA und das ist Kanada, das ist nicht die Welt.
Ja,
auch wenn es die beste Liga ist. Und da gab es dann einen riesen Tamtam irgendwie um Noah Lyles und den Sprinter und viele NBA-Spieler. Und jetzt ist diese Diskussion auch auf Deutschland übergeschwappt, was ganz lustig ist irgendwie. Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Also das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, aber da merkt man richtig, dass dieser Ego der Amis so angeknackt ist, so richtig angefressen, dass die in ihrer Sportart geschlagen worden sind von so einer Gruppe Deutsche, die halt teilweise auch in der NBA spielen. Aber wenn man ehrlich ist, das sind Rollenspieler in der NBA und sind keine Superstars. Und da sind sie ein bisschen angefressen gerade.
Ja, gut. Angefressen können ja auch die deutschen Fußballerinnen und Fußballer sein. Also vielleicht mal kurzer Schlenker von diesem wirklich phänomenalen und tollen Erlebnis, Sporterlebnis zum Fußball, da ist ja im Moment einiges los, ne? Also
man muss von einem ganz hohen Hoch auch zu einem ganz tiefen Tief mal kommen und jetzt
genau,
sind wir beim DFB.
Genau. Naja, die Brücke ist ja, liegt ja darin, dass, da hatten wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, dass der DFB es irgendwie auch in seiner Kommunikation wirklich nicht besonders gut hingekriegt hat, nämlich, wann war das? Kurz vor dem Finale?
Das war zwei Minuten vor Finalende. Also das war zwei Minuten, bevor Deutschland den historischen Weltmeistererfolg feiern konnte.
Ja.
Genau,
wurde bekannt gegeben, dass Flick entlassen wurde. Ne? Also Hansi Flick als Bundestrainer der deutschen Herren-Fußball-Nationalmannschaft. Und das ist dann jetzt sozusagen vielleicht dann auch die Brücke. Also und ich würde tatsächlich gerne mal echt Mäuschen beim DFB spielen. Also Flick entlassen nach grausamen Spielen, die wirklich, die man kaum ertragen konnte. Also insbesondere das Spiel gegen Japan, also wo ja irgendwie null, also nachher auch überhaupt gar keine Gegenwehr mehr zu sehen war, brauchen wir jetzt auch nicht nochmal ausführen, haben viele gemacht. Völler für ein Spiel Trainer. Deutschland hat dann gegen Frankreich tatsächlich gewonnen unter Völler. Und nun heute Nachricht, Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer voraussichtlich, also wahrscheinlich. Und was dann sozusagen nicht hinter den Kulissen kann man gar nicht sagen. Also der DFB hat einen neuen Geschäftsführer. Ist Geschäftsführer der Rettich. Daraufhin haben dann Rummenigge und jetzt fällt mir der Name nicht ein, von RB Leipzig ihren Ausstand aus irgendeiner Taskforce verkündet, weil sie sich nicht genug beachtet fühlen. Also da merkt man, also worauf ich eigentlich hinaus will, das Ding ist einfach so ego-besetzt und es geht eigentlich um Ego, es geht um Macht. Und ich fand diesen Spruch von dem Rettich da echt cool. Wir wollen ja nicht nur, er will es jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren, wir wollen ja nicht nur ans Portemonnaie, sondern wir wollen auch an die Herzen der Menschen ran. Ich finde es gut. Ich meine, mir war der vorher jetzt nicht bekannt. Das zeigt mal wieder meine Unkenntnis, dass ich über Sachen rede, über die ich eigentlich mich gar nicht auskenne vielleicht. Aber finde ich einen guten Spruch und finde ich passt auch in dem Fall, weil, also der ganze Verein ist doch echt ganz schön krass.
Ja, ich finde, es ist halt leider keine Ausnahme im Fußball. Ich glaube, da kann man die meisten Bundesliga-Clubs einfach durchgehen. Das sind sehr, sehr ähnliche Strukturen. Wir haben es hier in Stuttgart gesehen. Ich glaube, in Hamburg hat man es auch gesehen. Irgendwie sowas in Berlin bei der Hertha sowieso auch. Und ich glaube, eigentlich kann man da jetzt mal vielleicht, ich würde es mal Freiburg ausklammern, vielleicht, was das angeht. Kann man das eigentlich durch jeden Bundesliga-Club so ein bisschen durchziehen, diese krassen Machtstrukturen, das sind Egonummern und die stehen sich oft selbst im Weg, was das angeht. Da ist sehr, sehr viel Potenzial für mehr und manchmal ist es, finde ich, das sehr schade, wenn man da sieht, was da so alles passiert und auch was mit den Menschen dann passiert. Also sind wir mal ehrlich, Hansi Flick, das lag jetzt nicht am Hansi Flick, dass die da scheiße gespielt haben gegen Japan. Natürlich, vielleicht kann man eine Mannschaft anders einstellen, aber Gündogan hat selbst auch gesagt, naja, wir sind die Spieler, die nicht rennen, wir sind die Spieler, die nicht vollen
absolut,
Einsatz zeigen. Und jetzt dann natürlich ist der Trainer der Erste, der da irgendwie die Verantwortung dafür trägt. Das ist immer so ein bisschen, wenn man da den Bogen zur Politik mal spannen möchte, das ist die politische Verantwortung, die ganz oft irgendwie auch von Ministern und Ministerinnen getragen wird, die dann halt manchmal vielleicht gar nichts dafür können, aber halt dann die politische Verantwortung tragen, ja, und dann halt ihren Hut nehmen müssen in dem Fall. Und das ist halt dann bei Trainern übrigens was man auch nicht gendern muss, ne? Also das sind Trainer, dann halt ganz oft auch der Fall. Ist immer schade, weil ich finde, manchmal ist es, ja, liegt es nicht an denen, aber das ist halt der erste Wechsel, den man meistens am einfachsten machen kann, und der vielleicht auch nicht so viel kostet, wie wenn man da irgendwelche Starspieler oder sowas über sowas rauswirft. Und jetzt mal gucken,
naja,
Nagelsmann.
War ja auch schon, ne? Also ich meine, Müller und Co. wurden ja, und Hummels, glaube ich, wurden ja auch schon mal kurzfristig aus der Nationalmannschaft beordert. Also da waren ja sozusagen erst die Spieler dran. Gut, Müller ist jetzt wieder da. Mal sehen, was jetzt Julian Nagelsmann alles umstellt. Ist ja auch interessant, ne? Als ehemaliger Bayern-Trainer und ja doch mit relativ vielen Bayern-Spielern auch in der Nationalmannschaft. Also ja, man darf gespannt sein. So.
Ja, aber weißt du, vorhin haben wir über das Basketball-Thema gesprochen, über die Verbindung von einzelnen Spielern in einem System.
Ja, genau.
Und da sprechen wir zum Beispiel über einen Daniel Theiss und einen Dennis Schröder, die zusammenspielen, seitdem sie 13 sind. Die haben eine Verbindung, die in jedem System gut funktioniert. Die wissen, wo sie stehen, die wissen, wo sie laufen. Und wenn ich jetzt als Trainer, ein ehemaliger Bayern-Trainer, und natürlich hat sich der Kader verändert, aber wenn man sich dann da verschiedene Spieler anguckt, Müller, der sehr gut mit anderen funktioniert, dann wäre ich doch blöd, wenn ich auf so eine Connection verzichte, weißt du, dann nehme ich mir natürlich Leute, die gut zusammen funktionieren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und und dass ein Hummels zum Beispiel aus der Nationalmannschaft raus ist, ne? Der Kollege ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, und man soll auch mal anderen eine Chance geben und sowas. Und das ist, mal gucken, vielleicht. Deswegen, würde ich jetzt gar nicht so großen Umstrukturierung oder sowas mal zugute halten.
Nee, nur, das war nur ein Argument, dass jetzt nicht, also dass vorher schon durchaus auch Spieler rausgenommen wurden,
nee,
und nicht
klar,
der Trainer sozusagen zuerst. Ne? Also ich glaube, man hat ja auch Hansi Flick durchaus auch einen gewissen Zeitraum eingeräumt, sozusagen für Entwicklung, weil ich meine, dass die Nationalmannschaft irgendwie relativ am Boden ist, das war ja nun nach Katar klar, und dass das nicht von heute auf morgen sich ändern ließe, aber irgendwann ist dann, das verstehe ich auch, irgendwann dann auch mal so ein Punkt erreicht, wo du einfach eine Veränderung vornehmen musst. Ich bin jetzt gespannt, aber ehrlich gesagt, ich glaube, beim DFB müssen ganz andere Sachen passieren, ich will gar nicht wissen, wie viele Organisationsberater da wahrscheinlich auch schon drin waren und irgendwelche Umstrukturierungen oder sonst irgendwas vorgenommen haben oder ausführliche Beratungen durchgeführt haben. Aber was bleibt, ist ja immer, es geht um Ego, es geht um Macht, es geht um, naja,
richtig
gut, das ist
Geld.
Ja nicht die einzige Stelle, also so, ne, Geld.
Nee, aber hast du dich auch nicht mal gefragt, jetzt mit Flick zum Beispiel, warum tut er sich das an? Also nach Katar irgendwie, dass er sagt, okay, er bleibt Trainer, er möchte weiterarbeiten und sowas, er kriegt das Vertrauen, in Anführungszeichen das Vertrauen. Wir wissen, seitdem stand er auf der Liste. Ja? Ja. Und es war sowieso klar, wenn irgendwas passiert, er ist der Erste, der gestrichen wird. So, war klar. Mhm. Warum tut man sich das an? Hat er wirklich, glaubt er wirklich, okay, ich krieg das hin, ich krieg diese Kurve hin, dass es eine erfolgreiche Mannschaft wird, dass wir eine erfolgreiche Heim-EM spielen werden? Mhm. Oder ist es das Geld, würde ich jetzt mal sagen, ist es nicht? Ist es die Macht? Was ist es? Weißt du, so dieses, das frage ich mich ganz oft.
Na, ich glaube schon, dass das, Entschuldigung.
Nee, bitte.
Ich glaube schon, dass er dran geglaubt hat und dass der auch irgendwie auf den Ehrgeiz hatte. Also ich glaube, es ist ja irgendwie, wenn du merkst, es läuft irgendwas, da klappt irgendwas nicht, dann hast du doch immer so das Gefühl, aber beim nächsten Mal kriegen wir es hin. So. Und beim nächsten Mal kriegen wir es hin. So. Und man den Ehrgeiz halt auch hat, zu beweisen, dass es eben auch anders geht. Und ich glaube schon, dass der daran geglaubt hat, dass irgendwann diese Kurve kommt. So. Und was wir natürlich überhaupt nicht einschätzen können, ist sozusagen, welche Macht der Bundestrainer jetzt sozusagen auch selber hat, ne? Also wie viel Spielraum, wie viel Gestaltungsspielraum, also der wird schon welchen haben, aber letzten Endes sitzen da diese ganzen Funktionäre und bestimmen ja doch auch über den Bundestrainer gewissermaßen wie eine Schachfigur. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, und ich glaube schon, dass der daran irgendwie geglaubt hat, aber nachher wurden die Beteuerungen natürlich auch ein bisschen sehr verzagt, ne?
Ja, und deswegen fand ich Persona Felix Magath so spannend. Der wurde ja auch mal so ein bisschen, der wurde ja auch mal in die Lotterie-Bundestrainer reingeschmissen.
Van Gaal, Magath, Stefan Kunz.
Auch sehr schön. Ja? Ich glaube, ja. Lothar Matthäus, der wird nicht mehr reingeschmissen.
Aber der Name ist, glaube ich, schon auch mal gefallen.
Also, der Name fällt immer und dann in Klammern hinten auf keinen Fall. Ich weiß noch, Uli Hoeneß, von dem kann man halten, was man möchte. Ich weiß noch, Uli Hoeneß hat mal gesagt, solange er was beim FC Bayern zu sagen hat, darf Lothar Matthäus nicht mal den Rasen mähen. Das fand ich schon. Da gab es, ich glaube, da sind viele Sachen nicht ausgesprochen gewesen zwischen.
Du meinst, da ist Porzellan verschlagen worden.
Etwas. Aber nochmal auf Felix Magath zu sprechen zu kommen. Felix Magath, sehr erfolgreicher Trainer in Deutschland gewesen, ja. So ein bisschen bekannt als der harte Hund.
Genau.
Vorbereitung und alles sehr, sehr hart. Ausdauertraining, Körper, generell ja. Irgendwie Fitness und sowas. Sehr, sehr groß. Ja. Disziplin, großes Thema. Und natürlich ist Nagelsmann ist so ein Typ wie Tuchel ist einfach ein junger, sehr dynamischer Trainer nach einem ganz modernen Vorbild gestaltet. Und so ein Magath ist so der Dinosaurier. Das ist so ein irgendwie vielleicht so eine Art Otto Rehhagel vom Militär. Vielleicht
findest
könnte man,
du? Ja. Das ist spannend, ich weiß es ja nicht, aber ich hätte jetzt auch so gedacht, soweit dieses Thema, was du angesprochen hast, so Fitness und auch neue Fitnessmethoden, das verbinde ich so vor allen Dingen mit Klinsmann, Löw, Magath, auch mit Hansi Magath Flick, auch, also so dieses Thema, wo das Thema Fitness irgendwie und neue Trainingsmethoden und was weiß ich, was wirklich nochmal eine andere Bedeutung bekommen haben und nicht nur irgendwie, also ich sage jetzt mal stundenlang, einmal um Platz zu rennen, so.
Damit verbinde ich jetzt zum Beispiel Magath. Also Magath hat darauf sehr viel Wert gelegt, aber halt auf der alten Schule. Ne? Also Kraft kommt durch Kraftübungen, Kondition kommt durch Rennen, bis ihr umfallt. Ja. Und nicht nach den neuesten medizinischen Methoden, sondern man muss die Leute erst brechen, bevor man sie aufbauen kann. Ja? So ein bisschen. Und das schafft natürlich Disziplin und das schafft natürlich auch einen unglaublichen mannschaftlichen Zusammenhalt. Wenn man zusammen in Anführungszeichen durch die Hölle geht, dann schafft es natürlich irgendwie einen Zusammenhalt so ein bisschen. Ja. Und das, finde ich, hat Magath immer sehr, sehr gut geschafft. Ich meine, der war ja oft genug der Feuerwehrmann, der am Schluss gerufen wurde und hat dann doch nochmal hingekriegt, dass jetzt der Abstieg verhindert wurde oder irgendwie eben zur Meisterschaft hochgehoben wurde und sowas. Deswegen, ich hätte so einen Magath, muss ich sagen, hätte ich ganz gerne gesehen, weil ich hätte gerne gesehen, die Schlagzeile irgendwie, Magath wird Nationaltrainer, und dann hätte ich gerne die Gesichter gesehen von den Spielern. So.
Ja, das,
und die freuen sich dann auf die, Vorbereitung. Ja.
So, juhu, als das, Training mit Felix Magath.
Das hätte ich ganz gerne gesehen. Und aber ich glaube, Nagelsmann wird einen guten Job machen. Das ist ein guter Trainer.
Wir werden sehen.
Das
ich finde es sehr lustig, dass wir heute so eine sehr sportliche Folge machen, weil ich bin ja jetzt nicht die sportlichste unter der Sonne. Also ich gebe mir Mühe, aber das hat für viele sicherlich nicht so wahnsinnig viel mit richtig Sport machen zu tun. Aber finde ich ganz
lustig.
Ich glaube,
viele Fußballfans haben noch nie gegen den Ball getreten. Ne? Also,
okay.
Das hat damit,
Ich würde ja gerne meine Schlagzeile heute auch noch loswerden. Wir haben jetzt noch so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Aber was ich nicht unerwähnt lassen möchte, du hast in der letzten Folge, die ich sträflicherweise nicht auf LinkedIn gepostet habe, weil es mir einfach untergegangen ist, das zu tun. Das tut mir herzlich leid für uns beide. Hast du die Schiedsrichter-Doku empfohlen?
Unparteiisch.
So, und ich habe mir die natürlich, brav wie ich bin, alle Mediathek-Tipps von dir versuche ich zu befolgen, habe ich mir die angeguckt und ich war sehr süchtig danach. Ich habe die wirklich fast durchgebinged. Fast alle Folgen in sehr kurzer Zeit irgendwie oder relativ kurzer Zeit hintereinander geguckt und war absolut fasziniert Also es geht sozusagen darum, dass ein knappes Jahr vor dem letzten Pokalfinale sozusagen setzt diese Doku an und begleitet die Elite-Schiedsrichter-Teams der Fußball-Bundesliga. Also ein Frauenteam ist auch mal kurz dabei.
Genau, vor allem aber die Teams ist es wichtig. Das ist nicht nur der Hauptschiedsrichter oder Hauptschiedsrichterin, sondern die kompletten Teams, also mit irgendwie Seitenlinien.
Genau, und vierten und Videoassistent und Videoschiedsrichter, also also diese ganzen Teams und halt so an bestimmten Stationen. Also Katar war natürlich dabei, dann war irgendwie ein Derby HSV gegen St. Pauli dabei, dann verschiedene Trainingslager. Und auch da fand ich es wieder, es hat mich total abgeholt. Ich hasse das Wort. Es hat mich echt sehr, sehr mitgerissen, weil ich die einfach cool fand, wie die sich so als Team organisiert haben und was ich absolut super fand, wie die während der Spiele miteinander kommuniziert haben. Die haben halt auch in dieser Doku immer so Spiele begleitet, den Ton, wie die unterhalten sich die ganze Zeit miteinander, dieses Schiedsrichterteam. Und auch einfach zum Teil lustig und zwischendurch blitzt dann halt auch Humor auf und diese Unterstützung, wie die sich gegenseitig auch lauf und irgendwie so auch dieses Hadern zum Teil dann mit den eigenen körperlichen Grenzen angesichts eines Musiala, der an dir vorbeistürmt oder, also das ist wirklich ganz, ganz toll.
Vom Fragen und Zuhören ist es. Das ist wirklich genau das Thema. Also das ist unser Podcast-Thema und das fand ich dort 1A wirklich, das hättest du eigentlich unten drunter als Untertitel hinschreiben können oder als irgendwie Unterüberschrift von dem ganzen Ding, weil genau darum ging es wirklich. Und eben, wie du sagst, diese Teamarbeit, dieses nochmal herausstreichen, das fand ich richtig, richtig cool, wie da zusammengearbeitet wird. Und ich meine, Schiedsrichter sind ganz oft die nachher für einzelne Fehlentscheidungen irgendwie sowas. Und die kommen vor und das sagen die ja auch. Danach wird dann drüber diskutiert und drüber gesprochen und sagen, hey, da war eine Fehlentscheidung. Aber wenn man sich die mal anguckt und dann passt auch unparteiisch total gut, natürlich passieren da Fehlentscheidungen, aber das ist halt auch menschlich. Und das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Keine Entscheidung wird getroffen, um eine Mannschaft zu bevorteilen oder die andere zu benachteilen, sondern das sind einfach Momentaufnahmen und da probieren alle wirklich den bestmöglichen Job zu machen, der irgendwie möglich ist. Aber Fehler machen halt alle und dafür gibt es halt jetzt auch Videoschiedsrichter und ich finde immer sehr bezeichnend, wenn es dann in den Keller geht und dieses schöne Zeichen, also jetzt mit den Zeigefingern dann dieses Rechteck, also dieser Bildschirm nachgefahren wird, wenn die dann ein paar Minuten brauchen, um das Handspiel genau identifizieren zu können, in einem Bruchteil von einer Sekunde muss der Schiedsrichter eine Entscheidung treffen. Und wenn man sich da in 10 Slow-Mos oder sowas dann immer noch unsicher ist, dann finde ich es immer sehr, sehr schwierig, über den Schiedsrichter in dem Moment so krass zu urteilen. Und das sind ja wirklich Urteile. Es ist nicht irgendwie, da ist ein Fehler passiert, sondern das ist schon ziemlich krass. Und
das von mehreren 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, ne?
Genau, das. Und dann sieht man ja auch nochmal, was für Auswirkungen das nochmal hat, ne? Also auch auf den Amateurbereich, wenn dann Profis sich extremst daneben benehmen. Und da müssen wir auch wieder sagen, das sind Bundesliga-Profis, das sind in den Profiligen und das sind die Männer, die sich da aufregen, gerade die Spieler. Wenn man jetzt mal anschaut, es war Fußball-WM der Frauen, wenn da eine Entscheidung von einer Schiedsrichterin oder von einem Schiedsrichter, ich glaube, das waren auch oft Schiedsrichterinnen, getroffen wurden, da wurde halt vielleicht mal kurz, hey, irgendwie Hand gehoben oder sowas, aber dann war es das auch. Da wurde jetzt nicht irgendwie, da gab es keine Rudelbildung, da gab es kein irgendwie Rumgeschubse und sowas, sondern dann wurde es akzeptiert und dann wurde es weitergemacht. Wie oft wurde eine Schiedsrichterentscheidung schon mal zurückgenommen, weil da irgendwelche Spieler protestiert haben. Also das ist auch so eine Macho-Gesellschaft, die sich da irgendwie entwickelt hat. Und vor allem, es ist ein krasses negatives Vorbild für ganz viele Amateurligen unten drunter, weil die gucken sich die Profis an, die gucken sich ihre Idole an und dann denken die, naja, warum soll ich mich denn benehmen, wenn irgendwie mein Idol auch zum Schiedsrichter geht und sich so über ihn stellt und so irgendwie so aufplustert und sowas. Hat viel mit Respekt zu tun oder mit fehlendem Respekt und mit einer Vorbildfunktion, finde ich, die da haben. Ohne dass jetzt einfach, dass das perfekte Menschen sein müssen. Die Emotionen wollen wir haben, das ist Sport, aber Emotionen mit Respekt funktioniert auch. Und da finde ich, wird ganz oft eben dieser, dies ist ein schmaler Grat und der wird oft nicht getroffen. Und das finde ich in der Doku auch sehr, sehr gut rüber, kommt da sehr gut rüber. Kann ich nur empfehlen, guckt euch nochmal an. Schön.
Ja, aber was du sagst, halt dieses auch, ja. Respekt und auch die, also die Wertschätzung, wie die im Team auch sozusagen miteinander umgehen, wie da wirklich jeder auch so seine Rolle hat und die sich sozusagen gegenseitig auch beobachten, sich Hilfestellung. Aber das fand ich, das war einfach sehr von Wertschätzung geprägt. Man merkte, dass die alle auch sehr aufeinander eingespielt sind, auch mit dem Videoschiedsrichter. Das war auch krass, einfach wie ruhig der seine Anweisung gegeben hat, wenn die verschiedenen Bilder angezeigt werden sollten, ganz ruhig irgendwie, ja, hier nochmal so und so, mach die Linie nochmal dahin, ja, nee, check, Tor ist okay. Also einfach auch so diese Professionalität und natürlich darf man das erwarten und die kriegen auch nicht wenig Geld. Ich weiß, ich glorifiziere das jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich fand das sehr beeindruckend. Also dieses unter der Thematik, die du gesagt hast, Respekt und auch Wertschätzung sozusagen in diesen Teams. Also ich finde das sehr, sehr sehenswert.
Ja, also
und
wirklich,
Gänsehautmomente, ne? Also wenn absolut. Die da bei dem Derby HSV gegen St. Pauli, du siehst die ganze Pyro-Technik, die da sträflicherweise irgendwie benutzt wird und die müssen da raus ins Stadion und da kriegt man ja selber total Gänsehaut, ne? Also
ja, es ist krass, also es ist wirklich krass. Auch irgendwie so ein Job, ich finde immer beeindruckend, dass man dafür Leute findet, die das machen. Ne? Also das ist natürlich gut bezahlt und alles kann man nichts sagen dagegen wahrscheinlich. Aber es ist jetzt nicht der beliebteste Job, glaube ich, den man haben kann, weil eine Seite würde ich immer hassen, so gefühlt. Und man kann da wirklich auch von Hass sprechen, weil so ist es im Fußball.
Ja. So, wir haben beide noch, ich sag jetzt mal, ein frei. Du hast, glaube ich, noch einen Mediathek-Tipp und ich habe noch meine kleine Schlagzeile, die mir heute sehr am Herzen liegt.
Mit was wollen wir anfangen? Soll ich Mediathek-Tipp erstmal machen oder wie du willst?
Weißt du, mir ist das wurscht. Dann oder hast du noch was? Weil ich glaube, wir müssen jetzt langsam ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Ich hätte noch diverse andere Themen in der Tasche, aber die gehen auch später.
Ja, ich habe eigentlich nur noch den Mediathek-Tipp.
Der geht auch
ganz schnell, hat mich sehr berührt, muss ich sagen, fand ich wirklich sehr schön. Ich bin ein großer Fan von Ingo Zamperoni, ich mag den einfach, super Typ. Ich durfte ihn jetzt, ich glaube es war April war es, glaube ich, ja, habe ich ihn mal getroffen bei einer Moderation, super cooler Typ, unglaublich am Boden geblieben, warum auch nicht, ne? Also ist ein guter Typ. Jedenfalls Mein Italien unter Meloni heißt die Reportage, die er gemacht hat. Und sein Vater ist Italiener, kommt vom Lago Maggiore, also vom der Nordteil ist ja Italienisch, nee, der Süden, nee, nicht der Norden ist Schweiz. Genau, und dann geht es irgendwie im Süden, ist dann Italien und sowas oder halt, also nur der Zipfel oben ist Schweiz und danach geht es nach Italien. Genau, und jedenfalls ist er dort groß geworden und es ist eine sehr, sehr persönliche Reportage, die ich total toll fand. Also sein Vater ist da mit drin, dann Onkel und Tanten, die er besucht hat, Freunde aus der Kindheit und er geht halt der Frage nach irgendwie, wie sich Italien unter Giorgia Meloni verändert hat, also die italienische Ministerpräsidentin und warum es möglich ist, dass in Italien eine rechte Regierung und eine rechtspopulistische Regierung an der Macht sein kann. Und Italien ist ja, sag ich mal, so eine besondere Regierungsform, kann man so sagen. Also die haben ja in den letzten 70 Jahren oder in den letzten, ja, irgendwie seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ich glaube, 70 Regierungen gehabt oder sowas. Also da hält eine so 1,5 Jahre im Schnitt oder ein bisschen länger. Das ist schon recht wenig. Da haben wir richtige Dauerläufer bei uns dagegen.
Ja.
Berlusconi war übrigens eine der längsten Regierungen, die er geführt hat. Also die Rechtskonservativen.
Ja, waren zweimal,
aber die halten sich dann doch relativ lang. Und was ich unglaublich krass fand und was mir so nicht bewusst war, und ich war jetzt als Kind nicht so ganz oft in Italien oder sowas. Wir haben da jetzt nicht immer Urlaub gemacht, wie es bei ganz vielen anderen immer früher war. Aber die faschistische Vergangenheit ist dort nicht richtig aufgearbeitet worden. Und wenn man dann so sieht, das ist, der kommt in dieser Reportage auch wirklich gut raus. Es gibt so eine Art Verehrung von Mussolini teilweise. Mhm. Ich meine, es gibt es in Deutschland auch bei Rechtsextremen irgendwie, die Hitler verehren und sowas.
Ich glaube aber, es ist noch stärker in die Gesellschaft eingewoben.
Genau,
in Italien,
es ist da stärker drin. Ja. Es gibt da verschiedenste Museen und sowas und die haben auch die... die Jugendbewegung von den verschiedenen Parteien gefragt und auch gerade von der Meloni-Partei. Und das wird anders wahrgenommen. Das wird, Faschismus ist nicht, wird nicht so wie in Deutschland wahrgenommen. Mhm. Und der Betreiber von dem Mussolini-Geburtshaus, der dort ein Museum errichtet hat, den hat Zamperoni darauf angesprochen, auf die Verbrechen an der Menschheit quasi, die im Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben und auch vorher. Und er hat nur darauf gesagt, naja, jeder Mensch macht Fehler. Die Amerikaner haben die indigenen Völker auch abgeschlachtet. Wo ist da der Henker? Ne? Da sagt ja auch keiner was. Jedenfalls fand ich ganz gut, dass der Zamperoni hat dann drauf reagiert, naja, aber das kann man ja, deswegen kann man das eine ja nicht gutheißen. Ich fand es nur so krass, wenn man sagt, naja, jeder Mensch macht Fehler und wir sind ja alle Menschen und krass, ganz, ganz krass, aber ja. Tolle, tolle Reportage, kann ich wirklich empfehlen, beeindruckend.
Sind das mehrere Teile?
Also ein Teil geht eine Dreiviertelstunde ungefähr und er fährt mit dem Auto so ein bisschen durch Italien durch und einmal fliegt er nach Sizilien runter.
Ich dachte, das wären mehrere Teile.
Also ich habe jetzt diesen einen Teil gesehen und ich glaube, das war es auch. Also,
werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Na, aber finde ich auch mal gar nicht schlecht, mal keine Serie, sondern einfach mal in 45 Minuten alles erklärt. Ich finde, manche Serien, die ziehen den Plot irgendwie so unnötig in die Länge und das mochte ich da jetzt ganz gerne. Und es war halt sehr persönlich und familiär aufgearbeitet, also hat er gut gemacht, der Ingo.
Ja. Hast du eigentlich die neue Lambi-Dokumentation gesehen, Regieren am Limit?
Ich bin noch nicht ganz durch. Also ich hab angefangen, ich hatte zwischendrin mal Probleme, muss ich sagen. Also gerade in der ersten Folge hatte ich so ein bisschen Probleme, weil das war das Thema mit der letzten Generation und sowas. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann es gerade einfach nicht mehr sehen. Jetzt habe ich aber gedacht, ach komm, eigentlich, ich mag die Dokumentation von ihm sehr gerne, weil es sind starke Bilder und es ist, das ist einfach gut erzählt. Und ich habe jetzt ein bisschen weitergeschaut und sowas. Ich werde mir die auf jeden Fall komplett fertig anschauen noch. Ich mag ja diese Einblicke, diese hinter die Kulissen mal gucken, im Regierungsflieger mal einen Olaf Scholz sitzen zu sehen, der Ukraine mal anders einordnet. Finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen, ich kann da noch keinen Tipp aussprechen.
Ich finde es absolut, ich mag diese Dokumentation von Lambi immer sehr gern. Ich mag auch, es geht ja immer irgendwie nach einem ähnlichen, einer Dramaturgie. Man erkennt das ja schon wieder, seinen Stil, und ich mag den. Und ich würde dir da zustimmen, ich mag auch den Blick hinter die Kulissen. Ich habe mich hier ein bisschen gefragt, ich habe mich da neulich auch gerade mit jemandem unterhalten, inwieweit manche Sachen wirklich hinter der Kulisse waren, weil diese Bilder, ne, ich habe mich da, wie gesagt, mit jemandem auch drüber, also Scholz steht vorm Fenster, Lindner steht vorm Fenster, Habeck steht vorm Fenster und alle gucken sie sinnierend aus dem Fenster. Also da war vielleicht das hinter der Kulisse, war dann doch ein bisschen auf der Vorderbühne, fand ich. Also es war ein bisschen wenig Hinterbühne, was aber trotzdem, was ich nochmal, jetzt komme ich natürlich doch nochmal ein ganz kleiner Schlenker zur großen Politik, was schon nochmal wirklich in dieser Zusammenstellung, also ich meine, wir wissen es ja alle, dass die Regierung ist am Anfang gerade, dass da echt so viele dicke Dinger auf einmal kamen, die vorher so nicht geplant waren. Und unter welchen Bedingungen dieses Regieren tatsächlich auch stattgefunden hat. Also das fand ich schon nochmal gut, das so in dieser Dichte irgendwie einfach auch zu sehen, wo wir ja gerade auch gelesen haben, dass die Bundesregierung eigentlich ziemlich viel geschafft hat von dem, was im Koalitionsvertrag stand. Können wir sicherlich ein anderes Mal drüber sprechen, aber das nur by the way. Ich will noch ganz kurz zum Schluss
jetzt bin ich gespannt.
Auf die kommunale politische Ebene zu sprechen kommen. Keine Taxen mehr auf Helgoland. Diese Schlagzeile hat mich schwerst erschüttert gestern. Es gibt einen Streit. Helgoland gehört ja...
Ganz kurz, ich muss mal kurz fragen, das ist ja Plural, Taxen. Gab's ja, da mehr als zwei Taxen?
Also, Helgoland, nochmal um es zu sagen, man darf sie ja nicht mehr Hochseeinsel nennen, weil man jetzt festgestellt hat, dass es doch nicht Hochseeinsel ist, aber autofreier Felsen, weit in der Nordsee, autofrei und es fahren nur E-Karren. Drei davon von diesen E-Karren, die da fahren, die auch nur ein begrenztes Kontingent haben, wie schlau, nicht wie auf Sylt, wo einfach alles rauf darf oder so. So, es gibt eine begrenzte Zahl von diesen E-Karren. Das heißt, wenn gerade das Kontingent voll ist, dann kannst du auch jetzt nicht beschließen, ich kaufe mir jetzt auch eine E-Karre, wenn du da wohnst, sondern es darf immer nur eine bestimmte Menge geben. Drei davon sind Taxen. Ich habe das Stück. Noch miterlebt. Okay. Drei Stück, drei. Mhm. Und ich habe das noch miterlebt, die Insel ohne Taxen, und fand das damals eine sehr geniale Idee, weil natürlich die Insel ist klein, aber wenn du als älterer Mensch mit irgendwie Rollator, mit Stock, wenn du mit einer Behinderung, wenn du mit Kinderwagen, keine Ahnung was, es gibt Situationen, wo es einfach auch auf dieser kleinen Insel weite Wege gibt. So. Und es gibt drei Taxen und es gibt, diese Taxen sind super, die sind super zuverlässig. Es ist alles immer toll organisiert. So, alles wunderbar, aber sie fahren ohne Taxameter. Das heißt, es gibt immer einen Festpreis. So, so, und das war bisher, war das wohl auch okay. Jetzt sagt der Kreis Pinneberg, nee, das geht gar nicht. Die Taxen müssen einen bestimmten in Schleswig-Holstein geltenden Kilometer und was weiß ich was Preis, müssen die auch einhalten, und dafür brauchen sie einen Taxameter in jedem Taxi. Und der Taxi-Unternehmensbetreiber, der da auch noch diverse andere Logistik auf Helgoland betreibt, sagt jetzt, das ist totaler Schwachsinn. Er müsste 12.000 Euro für jedes Taxi da investieren, und er hat eine Ausnahmegenehmigung und was weiß ich was. Und ich muss echt sagen, also das ist wieder so ein Beispiel für, ich sag's jetzt mal, echt so bürokratische Sessel.
Piep. Sag's.
So, wo ich echt einfach nicht verstehen kann, dass man sagt, diese Insel, also jetzt, es könnte auch jede andere Insel sein, aber diese Insel ist einzigartig. Da herrschen Bedingungen, die sind einfach besonders. Warum müssen wir da mit unserer bürokratischen Superschablone irgendwie das drüber werfen? Und können nicht irgendwas zulassen, was, also es ist mir wirklich ein Rätsel.
Ja,
und die
Wahnsinn.
Preise sind nicht überhöht. Das noch, by the way.
Ja, weißt du noch, als wir über Sylt gesprochen haben, über die Wanderschäferin dort?
Ja.
Das war ja genauso, ne? Auch alles, ja. Wo man denkt, hey, das ist, warum kann man das nicht irgendwie einfacher regeln? Und
ja,
ich meine, ganz ehrlich, bei drei Taxen. Also,
ich verstehe es nicht.
Am Ende sagt er, okay, ich mache jetzt Uber. Ja.
Und der Preis, der übrigens da angegeben ist, in dem Artikel, den ich gelesen habe, der Festpreis, der da angeblich gelten soll, der stimmt nicht. Den habe ich noch nie bezahlt. Ich habe immer weniger bezahlt, wenn wir mit unseren Koffern irgendwie vom Schiff irgendwo hin. Ich finde, das ist wirklich so ein typisches Beispiel für Bürokratismus, den wir nun wirklich nicht brauchen. Und das auf kleinster Ebene, auf kommunaler Ebene. Aber Bürokratieabbau ist ja sowieso auch so ein Thema. Da sind wir schon wieder bei der großen Politik. Und ich finde, es ist wirklich ein wahnsinniges Ärgernis, irgendwie einfach, also dieser Bürokratiesumpf, in dem wir uns bewegen, ist es wirklich ein Ärgernis, der überhaupt nicht mehr guckt, ob noch irgendwas stimmt oder nicht stimmt oder irgendwie angemessen
setzen.
Ist oder nicht.
Weißt du, in Relation einfach mal setzen. Es geht um drei Taxen, Leute. Ne? Also das ist jetzt, warum?
An einem besonderen Ort.
Auf einem besonderen Ort, auf einem sehr, sehr kleinen, in einem sehr kleinen Ökosystem. Weißt du, so, das funktioniert alles vor Ort. Manche Sachen muss man einfach nicht tot regulieren. So.
Ja. Ja, es gibt bestimmt jetzt auch Leute, die sagen, ja, der Betreiber hat irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da jetzt parteiisch und finde das nur einfach, also wenn das so stimmt, wie ich es da jetzt gelesen habe, und mehr kann ich ja jetzt auch nicht sagen, und ich habe das Live-Erleben sozusagen der Verhältnisse vor Ort, das kenne ich zumindest, kann ich es echt nicht verstehen. Das musste ich auf jeden Fall heute loswerden.
Jetzt rufen wir uns nochmal das Bild von den Seeottern irgendwie zurück.
Ja, und werden auf einmal ganz flauschig wieder. Zum Schluss werden wir nochmal flauschig.
Genau.
Genau.
Genau, sehr schön. Julia, sehr schön war es. Hat Spaß gemacht. Mal eine komplett andere Folge vom Fragen und Zuhören.
Ja, irgendwie ja, ne? Ja.
Irgendwie anders.
Ich habe viel von Dingen geredet, von denen ich keine Ahnung habe. Aber
ich habe viel von Sport geredet. Ich rede gerne von Sport. War sehr schön. war mal irgendwie eine schöne Sportfolge. Und ich kann nur jedem sagen, folgt dem deutschen Basketball. Das ist wirklich, wirklich toll. Frauenmannschaften, Männermannschaften, Jugendmannschaften, da wächst was ganz Tolles gerade heran. Und da wird wirklich ein, ich hoffe, dass, also einen Boom wird es nicht geben. Es hat damals mit Nowitzki ging da schon so ein bisschen was. Und 93, als Deutschland Europameister geworden ist, übrigens unter Svetislav Pesic, der jetzt Trainer der Serben war, 30 Jahre später, ja. Also tolle Geschichte, ja. Auch Wahnsinn.
Ja.
Da gab es natürlich auch nochmal so einen Push irgendwie für den deutschen Basketball. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe wirklich, dass da jetzt auch wieder so ein bisschen mehr passiert, weil es einfach so ein toller Sport ist. Toll anzuschauen, ist nicht ganz so gesund für die Knie, das kann ich jetzt einfach mal...
Martin!
Kann ich mal sagen. Aber egal, jedenfalls spielt Basketball, guckt Basketball, damit das nächste Mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch der Sportöffentlichkeit dargeboten werden kann. Großartiger Sport. Jetzt denken wir an wunderbare Seeottern und
Basketball spielende Seeotter auf Helgoland,
genau,
die Taxi
und schwimmen,
fahren.
Und schwimmen so. Damit schön in den Feierabend. Ja.
Genau,
Julia.
Eine besondere Folge, Martin, das ist mir immer eine große Freude.
Etwa
ich freue mich übrigens, wir moderieren nächste Woche gemeinsam live hier in Berlin. Vielleicht treffen wir ja auch ein paar von denen, die uns vielleicht ja auch zuhören ab und zu hier im Podcast. Auf jeden Fall, wir moderieren die Labora der Hans-Böckler-Stiftung, die diesjährige gemeinsam. Und wir freuen uns schon total, dass wir da gemeinsam auf der Bühne stehen und nicht wie in den letzten Wochen immer alleine, was natürlich auch schön ist. Aber wir freuen uns sehr auf dieses gemeinsame Event.
Genau, wir werden bei Instagram auch da natürlich ein bisschen was zeigen. Von der Labora auch mal den Link. Da kann man, glaube ich, sich auch einfach reinklicken und mal zugucken, ja. Oder sowas. Genau. Oder man wird da im Nachgang auch noch was sehen. Also da könnt ihr auf jeden Fall was sehen. Julia, es war mir ein Fest.
Schönen Abend. Mach's gut.
Schönen Abend. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.